Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend, liebe Geschwister. Wir setzen fort mit einem neuen Teil der Bibel. Und heute nehmen wir den 22. Psalm uns mal vor. Es sind 32 Texte, 32 Verse. Aber dieser Text ist so inhaltsreich, dass einige Ausleger dieses Psalms sagen, das ist wohl ein Teil des fünften Evangeliums. Ein Teil von Jesaja 53 und Psalm 22 ist wie eine Momentaufnahme, wenn man ein Foto macht, eine Momentaufnahme von dem, was am Kreuz auf Golgatha passiert. Man muss sich vorstellen, dieser Psalm ist 1000 Jahre vor Christi, Kreuzigung, geschrieben worden von David. Dieser Psalm ist so prophetisch dargestellt oder geschrieben worden von David, ihr werdet euch wundern, wie wir den gleich einmal durchlesen werden, dass David so eine Momentaufnahme hat von all dem, was da gerade am Kreuz auf Golgatha passiert. Und interessant ist, dass dieser David als ein Lied geschrieben wird, wie eine Hirschkuh, oder in meiner Übersetzung heißt das eine Hindin, das heißt eine Hirschkuh, einfach von wilden Tieren, von Hunden, von anderen Tieren angegriffen wird und zerfleischt wird. Also das ist ein Bild, das David sieht. Er sieht keinen Menschen am Kreuz, aber er sieht dieses Tier, das einfach zerfleischt wird. Man muss Bilder immer wieder auch deuten können, und so ist dieses Bild, was wir hier lesen werden, ein Aufruf von Jesus selbst. Und er nimmt auch die ersten zwei Verse aus diesem Psalm, betet er am Kreuz auf Golgatha. Ich freue mich eigentlich, dass wir diesen Psalm so kurz vor Ostern gerade uns anschauen dürfen. Das ist einfach Gottes Timing, denke ich mir auch, für uns. Wir sind nächste Woche in der Karwoche und da stehen wir. Nächste Woche Donnerstag sind wir kurz vor Golgatha und Freitag wird dann auch der Karfreitag sein. Deswegen ist es gut, dass wir uns heute Gedanken machen über diesen Text. Ich hoffe, dass wir es schaffen heute, den Psalm mit 32 Versen uns anzuschauen. Ich werde versuchen, das auch rüberzubringen. Wenn ihr Fragen habt oder so, dann stoppt mich einfach, damit wir es gemeinsam schaffen können. Ich lese uns diesen Psalm. Spurgeon sagte, es ist ein Kreuzesaufruf hier am Kreuz auf Golgatha, gerade in den ersten zwei Versen, wo er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Ausruf, dass man in der ganzen Welt nicht mit keinem Ausruf vergleichen kann, wie dieser eine Ausruf damals da auf Golgatha geschehen ist. Das ist der schrecklichste, der lauteste und der inhaltsreichste Ausruf je gewesen. Deswegen lesen wir einen Psalm vorzusehen nach der Weise der Hirschkuh, der Morgenröte. Wenn man das nicht versteht, dann wie kann man einen Psalm vorzusehen nach der Weise der Hirschkuh, der Morgenröte. Und der beginnt im Vers 2 so. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute, verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn. Hat er Gefallen an ihm? Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Du ließt mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterleibe an. Du bist mein Gott und meine Mutter von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht fern von mir, denn Angst ist nah, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben. Und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um meinen Gewand. Aber du, Herr, sei nicht fern. Meine Stärke eile mir zu helfen. Errette mein Leben vom Schwert, mein einziges Gut von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen der Löwen und von den Hörnern den wilden Stiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundmachen und meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmt den Herrn, die ihn fürchten. Ehrt ihn, all ihr Nachkommen Jakobs, und scheut euch nicht vor ihm, all ihr Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht zu verbergen. Und da er zu ihnen schrie, hörte er es. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren alle Welt der Enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker. Denn der Herr ist das Reich und herrscht unter den Völkern. Ihm allein werden anbeten alle Großen auf Erden. Vor ihm werden die Knie sich beugen, alle, die zum Staub hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Von dem Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskindern. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem, der das geboren wird, denn er hat es getan. In anderer Übersetzung heißt das, denn er hat es vollbracht. Ich sagte schon, dieser Psalm ist von David geschrieben. Dieser Psalm bedeutet, dass er hier ein Bild sieht. Das ist ein Singpsalm oder ein Betungspsalm. Und es sind Worte geschrieben, die ich schon erwähnt habe, hier sehr deutend auf Jesus Christus, der am Kreuz hängt. In Lukas 24, 44, er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Moses und der Propheten und der Psalmen. Versteht ihr? Sagt Jesus Christus selbst. Da öffnet er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und Vers 46, und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen wird. Zu wem sagt Jesus das, diese Worte? Wem legt er diese Worte aus? Wisst ihr das noch? Das waren die Emmaus-Jünger. Wir lesen hier, Die Elenden, Vers 27, die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Das ist der Aufruf. Wir wollen hier vielleicht erstmal so ein paar Punkte uns anschauen. Und überschrieben habe ich diesen Psalm mit drei Worte. Verlassen ist der erste Punkt. Das ist der erste Punkt, sehen wir hier, wie Gott seinen Sohn Jesus Christus wirklich verlassen hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Dieser Geschrei der Gottesverlassenheit ist wirklich das Allerschlimmste in aller Zeit. Aber wisst ihr, dass Jesus das wirklich so auch erlebt? Und wir lesen in Matthäus 27, und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eile, Eile, Lama, Asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Gebet schreit er wirklich. Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf das Rohr und gab ihn zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommen wird und vielleicht hilft er ihm. Also diese Verlassenheit des Gottes Sohnes ist eine Verdammtheit. Das ist ein Fluch. Und wir finden den wieder im fünften Buch Mose, da ist ein Wort und das heißt Azav. Azav mit Z-A-V wird das in Hebräisch geschrieben. Und dieses hebräische Wort bedeutet verlassen. Und schaut mal, diese Verlassenheit wird hier gleich wieder widerspiegelt hier. Und der Herr sprach zu Mose im 5. Buch Mose 31, 16, 18. Du wirst schlafen bei deinen Vätern und dieses Volk wird sich erheben und nachhuren den fremden Göttern des Landes. Und dass sie kommen und in das sie kommen und wird mich verlassen. Das ist eine Prophezeiung, die Gott dem Mose gibt. Und sie werden mich verlassen und den Bund brechen und ich werde mit ihnen, den ich mit ihnen geschlossen habe. Da wird mein Zorn entbrennen über sie zur selben Zeit und ich werde sie verlassen. Und dieses, sie werden mich verlassen und dann werde ich sie verlassen, ist diese Trennung. Und Gott sagt, diese Verlassenheit, das ist das gleiche Wort, wo Jesus das gleiche betet. Warum hast du mich verlassen? Und dieses Böse, weil das Böse zwischen Gott und Mensch ist, ist diese Verlassenheit. Deswegen hat Jesus auch das am Kreuz, hat er die ganze Sünde auf sich genommen. Und so konnte Gott ihn nicht mehr halten. Und Gott musste ihn verlassen, genauso wie er das Volk die Sünde gesehen hat. Sagte, sie haben mich verlassen und ich musste und ich werde euch auch verlassen. Und diese Verlassenheit, diesen Fluch erlebt Jesus am Kreuz. Müsst ihr euch vorstellen, diese Wende, diese Wegwendung von Christus geschieht genau da am Kreuz. Das, was mit dem Volk Israel auch passiert. Gott verlässt sein Volk. Gott verlässt seinen Sohn, weil da so viel Sünde auf ihn war. Er hat ihn zur Sünde gemacht. Und schaut mal, in Galater 3, 3,13 heißt das weiter. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, von dem Fluch dieser Sünde, da er zum Fluch wurde für uns. Denn da steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams unter den Heiden komme. Jesus hat diesen Fluch, diese ganze Sünde auf sich genommen. Deswegen diese tatsächliche Verlassenheit ist wirklich das Schlimmste, was es überhaupt gegeben oder geben könnte. Und dieses Wegreißen, diese Einheit, er sagt ja auch, ich und mein Vater sind eins. Und jetzt zerreißt diese Einheit. Jetzt wird das komplett zerrissen, dieses Band, wo er sagt, ich und mein Vater, ich kann nichts ohne meinen Vater. Und jetzt ist dieses Band, ich und mein Vater sind eins, ist entzweit. Jetzt hängt der Sohn Gottes da und sein Vater dreht sich weg. wir schauen jetzt ans Kreuz, sehen Jesus da. Ich möchte euer Blick auf Gott, den Vater, wenden. Wie geht es dem Vater? Wie geht es dem Vater? Wie geht es einem Vater, wenn sein Sohn so in der Sünde ist? Wie geht es einem Vater? Und dieses Verlassensein war kein Willkür, zu sagen, jetzt muss ich mich wegdrehen, weil ich so heilig bin. Ja, das auch. Aber er musste sich wegdrehen. Und dachte heute in der Vorbereitung so, ich will dieses Gesicht des Vaters irgendwann mal sehen, wie verzerrt von Schmerz dieses Gesicht gewesen ist, wo er sich weggedreht hat von seinem Sohn. Warum musste das geschehen? Weil Jesus mit der Sünde und mit der ganzen Sünde dieser Welt beladen war. Das war ein Haufen, ein Berg. Ein Riesenberg voller Schuld. Ja, so war unser Herr am Kreuz. Und 2. Korinther 5 lesen wir, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir ihm die Gerechtigkeit, in ihm in die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Nur so könnten wir wirklich Befreiung erleben. Anders ging es nicht. Deswegen erlesen wir hier auch diese Verlassenheit, aber in diesem gleichen Kapitel, Psalm 22, aber auch seine totale Hilflosigkeit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schrei, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du mir nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Diese Hilflosigkeit, nicht nur die Verlassenheit, sondern auch diese totale Hilflosigkeit, er ist nicht mehr da. Und Lukas 23 sagt, Lukas, und es war schon in der 6. Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde und die Sonne verlor ihren Schein. Wahrscheinlich ist das genau dieser Psalm, wo der Psalmdichter das sieht. Und da heißt es in diesem gleichen Psalm, Vers 5 und 6, unsere Väter hofften auf dich. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und sie wurden errettet. Sie hofften auf dich und sie wurden nicht zu Schanden. Warum hörst du mich nicht? Den Vätern hast du Erhörung geschenkt. Warum nicht mir? Und in Hebräer 2, heißt 17, 2, Kapitel 2, Vers 17 heißt es, daher musste der Sohn in allen seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott zur Sühne der Sünden des Volkes, denn er hat selber gelitten und ist versucht worden, so kann er auch helfen denen, die versucht werden. Er musste das alles durchmachen. Ja, das ist eine Erklärung. Aber in dem Moment war er verlassen. Verlassen um was? Um uns mit Gott zu versöhnen. Diese Brücke zu schlagen. Und er ist diese Brücke geworden. Er ist wirklich diese Brücke geworden. Verlassen und gelitten. Das wäre der zweite Punkt, über den wir jetzt gleich nachdenken werden. Verlassen und gelitten, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Das war sein Ziel, sein Plan. Das war der Plan des Vaters. Der angekündigte Erlösungstod des Messias lesen wir nochmal in Kapitel 24, Lukas 24, 44, 48. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und den Propheten und Psalmen. Und da öffnet er ihnen das Verständnis. So brauchen wir manchmal auch wirklich, damit der Herr uns ein Verständnis öffnet. Hier sehen wir nochmal, was sich hier erfüllt. Der Spott der Leute, das sieht auch der Psalmdichter. Er sieht auch den Spott der Leute. Psalm 22, 7 und 9. Ich aber bin wie ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich. Sperren das Maul auf und schütteln ihren Kopf. Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn. Hat er Gefallen an ihm? Das haben die auch wirklich tatsächlich da ausgerufen. Dann rette dich doch, wenn du der Sohn Gottes bist. Rette uns und rette dich selbst. Ein Wurm ist kein Mensch. Dieser Wurm ist was Schreckliches. Schaut mal, 3. Mose, Kapitel 11, Vers 41 bis 43 heißt das: Was auf der Erde kriecht, das soll euch ein Gräuel sein und man soll es nicht essen. Macht euch selbst nicht zum Gräuel an allem kleinen Getier, dass das wimmelt, und macht euch nicht unrein an ihm, sodass ihr dadurch unrein werdet. Er sagt, ich bin unrein, das Unreinste auf der ganzen Welt bin ich. Er sagt, ich bin ein unreines Tier. Was ist ein Wurm? Auf den tritt man einfach drauf und überlegt nicht mal, was mit ihm weiter passiert. Jesus am Kreuz ist in einer Situation eines Wurms so abscheulich, so niedrig, so erniedrigt worden. Jesaja 53, Vers 2 und 3, da heißt es: Er hat keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn aber, da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachteteste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht von ihm verbarg. So wollte man an ihm vorbeigehen. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheiten, sagt Jesaja. Eine total verachtete Spottgestalt ist unser Herr geworden. Er wurde total verspottet, verachtet. Nochmal, Vers 7 und 9. Alle, die mich sehen, verspotteten mich, sperrten ihm Maul auf und schüttelten den Kopf. Er klage es dem Herrn. Er soll ihm doch helfen, heraushelfen. Wir lesen in Matthäus nochmal parallel, genau wie es hier im Psalm steht, wird es nochmal total berichtet in den Evangelium. Die Evangelisten, ich habe die extra genommen aus Lukas, aus Matthäus, aus Johannes, aus Markus weniger, aber aus diesen anderen Evangelium ist so sehr klar und deutlich nochmal die Schilderung der Kreuzigung dargestellt. Hier heißt es in Matthäus 27, 39 bis 43, die aber vorübergingen, lästerten ihn, schüttelten ihren Köpfe. Buchstäblich, so wie da. Ein Schub. Die Bibelkritiker sagten, dass dieser Psalm, Psalm 22, nachgeschrieben sei. Nachdem das alles geschehen ist, ist dieser Psalm nachgeschrieben. Muss man sich vorstellen, ne? Der ist nachgeschrieben und dann ist er in dem Psalmenbuch aufgefasst worden. Nein, es ist prophetisch gewesen und da ist es erfüllt. Deswegen ist es fast wortwörtlich. Die aber vorübergehend lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel aufrichtest und baust auf in 3 Tagen, hilf dir selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch vom Kreuz herab. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Anderen hast du geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist wirklich der König Israel, sagen die. Er ist der König Israel. Er steige nun herab vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn. Nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Die Spötter versuchten Jesus hier wirklich bis aufs Äußerste. Es waren grausame Dinge an Jesus passiert. Grausame Dinge. Diese Hinrichtung überhaupt ist mit keine Hamas-terroristischen Maßnahmen zu vergleichen. Wir kennen aus den Berichten und so, was die Hamas und die anderen Terroristen alles so anrichten können. Man liest das, man sieht vielleicht auch Reportagen und so. Aber all das ist im Vergleich, was mit Jesus hier geschieht und so bastardisch, wie er hingerichtet wird, ist einfach schrecklich. Nochmal in diesem gleichen Psalm, Vers 12 und 14. Sei nicht fern von mir, denn Angst ist nah, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren die gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Und Vers 17, denn Hunde haben mich umgeben und der böse Rotte hat mich umringt. Vers 21, 22, errette mein Leben vom Schwert, mein einziges Gut von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen der Löwen und vor dem Hörnern der wilden Stiere. Ein einzelner Stier reicht aus, um ein Leben auszulöschen. Ein einzelner Stier reicht aus, um wirklich das Leben auszulöschen. Wir sehen hier aber, dass hier ist eine ganze Rotte. Er sagt, es sind eine Horde von diesen Tieren und sie wollen ihn alle umbringen. Das können die römischen Soldaten gewesen sein, den er hier sieht. Es können die hohen Priester gewesen sein. Es waren die Schriftgelehrten und es waren die Priester. Die ganz frommsten standen da. Und er wurde hingerichtet. Das sind die Hunde, das sind die Büffel, das sind die, die ihn da hinrichtet. Und das alles musste Jesus durchleiden. Das sieht er alles, so diese Momentaufnahme. Das Erleiden der körperlichen Qualen wird hier auch nochmal beschrieben. Vers 15 und 16, gehen kurz mal zurück. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, sagt er. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzener Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt mir am Gaumen und die legt mich in des Todes Staub. Das musste er alles erleiden. Man muss sich vorstellen, bei der Kreuzigung eine totale Dividierung. Das heißt, des Körpers. Das heißt, alles, was in einem innen drin ist, das trocknet einfach aus. Eine Erzehrung der ganzen Glieder, alles wurde entzerrt. Und der Mensch bekam wirklich unwahrscheinliches großes Fieber, ein Schütteln, ein Frostschütteln, rasenden Durst und wirklich einen völlig inneren Herzenszerbruch. Und der ganze Körper, die ganzen Gelenke wurden ausgerenkt. Denn das war das Allerschlimmste, die schlimmste Folterung. Und die hatte kein Ende, bis der Mensch dann ihn nicht erstmal erstickte durch den Atem. Hier heißt das in Johannes 19, 28, danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Ich bin ausgeschüttet, sagt er, wie Wasser, wie Wachs. Und dann interessant, im Vers 17, schaut mal weiter, denn Hunden haben mich umgeben und der böse Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Das bedeutet durchgraben, durchgeschlagen. Eindeutig ist das auf die Kreuzigung hinzudeuten. Er hat gesehen, dass er hier, der Sohn Gottes, gekreuzigt wird. Und mit dem Beweis nochmal von Zacharia. Zacharia sagt das ja auch nochmal. Sie werden mich, Zacharia 12, 1, 10, sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und natürlich zu dem gehört das auch zu dem Kreuzesgeschehen, was da am Kreuz auf Golgatha geschehen ist. Und wir können das auch nochmal in Johannes 19 lesen. Da sagt ja Jesus zu dem Thomas, Thomas aber einer der Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seine Hände und Nägel male, sehe und lege meine Finger in die Nägel male und lege meine Hand in seine Seite, kann ich nicht glauben. Thomas antwortete und sprach ein paar Verse weiter zu ihm, mein Gott und mein Herr, spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Selig sind die, die es nicht sehen. Und da erfährt Thomas wirklich, was da für ihn geschehen ist. Lass uns kurz innehalten. Lass uns kurz innehalten. Das ist Prophetie, das ist alles in dem Evangelium geschrieben. Was hat es mit uns zu tun? Was hat das mit dir zu tun? Was hat das mit dir gemacht? Lass uns mal kurz innehalten. Was macht das mit dir jetzt, wenn du das liest? Kannst du dankbar sein? Vers 19. Sie teilten meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Auch das ist eine Prophetie. Das war das Letzte. Weißt du, wisst ihr, warum die das getan haben? Das haben sie noch vor den Gekreuzigten haben das gemacht. Du kommst nicht mehr wieder zurück. Du brauchst diese Kleider nicht mehr. Das ist alles. Das, was du hast, wird hier verzahlt. Du brauchst das nicht mehr. Johannes 19, da heißt es, und die Soldaten kreuzigten Jesus, nahmen seine Kleider und machten vier Teile für jeden Soldaten, ein Teil, dazu auch den Rock. Und dann verzeilen die das Ganze, da am Kreuz. Das ist die Geschichte, die uns am Ostern eigentlich beschäftigen soll. Das ist die Geschichte, die mir persönlich heute sehr nah ist. Und ich möchte sagen, das soll auch dich heute vielleicht berühren und auch dankbar stimmen. Verlassen, gelitten und doch erhört. Und doch erhört. Und das ist das Wunder hier in diesem Psalm. Zusammengefasst, so kurz ist dieser Psalm in 32 Versen und dennoch sehe ich hier, der Psalmdichter sagt, verlassen, wahnsinnig gelitten, aber doch erhört. Vers 20 und 22. Aber du, Herr, sei nicht fern. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Errette mein Leben vom Schwert. Mein einziges Gut von den Hunden, hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der wilden Stiere. Du hast mich erhört. Du hast mich erhört. Wie hat er ihn erhört? Lukas 24. Schaut mal, was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er es euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach, der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Erhört, Gott hat sein Gebet erhört, anders als wir es gedacht haben, als anders als er es vielleicht beim Herrn nochmal gebeten hat, wenn möglich, lass diesen Kelch vorübergehen. Und da sagt er weiter in diesem Psalm, Vers 23, 24, ich will deinen Namen meinen Brüdern kundtun. Ich will dich in den Gemeinden rühmen. Rühmt den Herrn, die ihn fürchten. Ehrt ihn, all ihr Nachkommen Jakobs, und scheut euch nicht vor ihm, all ihr Nachkommen Israels. Schaut mal, er sieht die große Leiden, all das, was über Jesus geschieht. Und dann sieht er auch den großen Triumph. Was für ein Evangelium. 1000 Jahre vor Christi, 1000 Jahre vor der Hinrichtung, sieht er und prophezeit alles, was geschieht. Das ist so herrlich zu sehen, dass er sagt, und das wird euch satt machen, sagt er weiter, Vers 27, die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen, euer Herz soll ewiglich leben. Was sagt Jesus in Johannes 6? Johannes 6 sagt er 53, 54, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht isst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, sind harte Worte, was? Machen wir jeden Monat, feiern das Abendmahl. Der hat das ewige Leben und ich werde in ihm am jüngsten Tage auferwecken, sagt er. Das sagt Jesus, der das tut, wer an diesem Abendmahl das, was wir auch wirklich tun, denn sein Blut ist echte Speise und sein Leib, den er für uns gegeben hat, ist das Brot. Es ist sinnbildlich zu verstehen. Und dann spricht er hier auch von der Völkermission, das heißt, es werden sich Menschen bekehren, es werden Psalm nochmal 28, Psalm 22, Vers 28, 29. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren alle Welt, enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker. Denn des Herrn ist das Reich und die Herrschaft unter den Völkern. Schaut mal, er sieht vom Kreuz von Golgatha, sieht er in die Weltgeschichte wahrscheinlich bis nach Feldheim hindurch. Er sieht die ganze Geschichte, was dann alles noch passieren wird. Er sagt, die werden sich bekehren, aller Welt, der Enden. Also nicht nur das Haus Jakobs und nicht nur das Volk Israel, sondern er sieht, alle Völker vor ihm werden anbeten, Geschlechter der Völker. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Völkern. Er sieht, jetzt ist dieser Judah, der Stamm Judah, und der Löwe von Juda, das ist Jesus. Er herrscht jetzt über die ganze Welt. Was für ein trauriger Anfang und was für ein seliges Ende. Was für ein erdrückter Knecht Gottes, Jesus Christus. Aber was für ein Herrscher in aller Welt, über alle Zeiten. Das tut der Herr. Er erniedrigt und erhöht. Er hat ihn erniedrigt. Und aber so erhöht über alle Welten hat er ihn gesetzt. Und hier ist das Wort Jesu nochmal in Matthäus 28, das kennen wir, diesen großen Missionsbefehl, den Jesus sagt, darum geht hin und lehrt alle Völker. Jetzt, das ist das, was wir tun. Taufen sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Das ist der Befehl und den erleben wir. Und das ist das, was wir erleben. Und schaut mal, was hier weiter steht. In Vers 30 und 32. Schaut mal, was hier weiter steht. Es werden sich alle Knien beugen. Er sieht Golgatha. Er sieht den Missionsbefehl. Er sieht das, was alles erfüllt wird. Und er sieht auch, dass sich jede Knie vor Gott beugen wird. In diesen 32 Versen hat er das ganze Evangelium hineingepackt und den ganzen Heilsplan Gottes und die Geschichte danach. Jetzt schon über 2000 Jahre. In ihn allein werden anbeten alle Großen auf Erden. Vor ihm werden die Knien beugen alle, die zum Staub hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem Volk, das geboren wird. Generation nach Generation. Aber er sagt, es werden vor ihm alle knien, werden dich vor ihm beugen. Alle, ohne Ausnahme. Philippa, das möchte ich einmal dazu nehmen. Philippa 2, Vers 8 bis 11. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu Christi beugen sich werden alle Knien, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das sagt Paulus, denn er hat es getan. Und wir lesen in diesem Vers 32, lesen wir dann zum Schluss. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen, dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Und sie werden kommen und werden ihn ehren, dafür, dass er es vollbracht hat. Was ist sein letzter Aufruf am Kreuz auf Golgatha? Es ist vollbracht. Schaut mal. Und wir werden das einmal rühmen bei dem Vater und werden sagen, es ist vollbracht. Und wir werden Gott, den Vater, sagen, danke, dass du das Gebet deines Sohnes erhört hast. Ja, du hast ihn verlassen. Warum? Um uns mit Gott zu versöhnen. Das war der Plan Gottes. Gelitten? Ja, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Erhöht, damit wir leben können. Und somit sind wir heute gerettete Kinder Gottes, weil Gott ihn erhört hat. Und erhört hat er ihn, wo er ihn auferweckt hat. Da war die Erhörung. Er musste aber am Kreuz sterben und 3 Tage noch im Grab bleiben. Das war die Nacht. Manchmal leben Leute und Christen immer noch am Freitag, am Karfreitag. Und die leben manche auch an den Samstag. Und sie kommen und dringen nicht durch bis zum Sonntag. Ich wünsche uns ein Christsein mit der Auferstehung am Sonntag. Wir wissen, was Leiden heißt. Wir wissen auch, wenn es uns nicht gut geht und wir fühlen uns manchmal auch verlassen und in Dunkelheit. Aber ich wünsche uns allen wirklich eine frohe Auferstehung, ein Leben in der Auferstehung in Christus Jesus.